Ja, liebe Gemeinde, wir müssen als Christen miteinander durch dick und dünn gehen, hat es ja geheißen. Darum haben wir uns dann letztlich nicht abbringen lassen, doch an diesem heißesten Wochenende des bisherigen Jahres nach München zu kommen. Aber ihr habt ein... Danke. Ich hatte gehofft, ihr bereitet uns ein willkühles Willkommen, aber es war dann so herzlich, dass wir die Kühlung woanders gesucht haben. Ja, wir sind mit der Bahn unterwegs und wir werden dann relativ rasch nach dem Gottesdienst weggehen müssen, um zur Bahn zu kommen, weil der Wetterbericht hat Abkühlung für den Nachmittag mit Unwettern möglichen in Laufen angekündigt. Da wollen wir dann dort sein und die Dinge auf dem Balkon festhalten, wenn es nötig ist. Also bitte um Verständnis, wenn wir dann uns relativ schnell verdünnisieren. Ja, ich bin eben speziell auch eingeladen worden, thematisch zu dem Weinfest etwas zu sagen und tue das gern. Ich gehöre zu denen, die guten Wein gerne genießen, sage aber auch dazu, aufgrund gewisser Stoffwechselbesonderheiten bei mir, ich kann nur ganz wenig Wein genießen, so dass ich sehr beliebt bin bei Festen als Taxifahrer. Und lasse aber meinen Schwager, der gestern auch da war, und meine Frau die guten Weine aussuchen, von denen ich ein kleinen Schluck vor dem Essen und einen kleinen Schluck nach dem Essen genieße. Aber das Genießen, wie die Bibel es mit dem Begriff Wein verbindet, hat ja nichts mit viel Trinken zu tun, hat nichts mit der Menge zu tun, hat etwas auch mit einer Haltung zu tun, zur Haltung, eine Art Festlichkeit, die wir zulassen. Und wir werden sehen im Laufe dieser Predigt, dass gerade religiöse Menschen, das, was die Leute die religiöse Umwelt zu Jesus gesagt hat, darauf schließen lässt, dass man religiösen Menschen das eigentlich eher abspricht, dass sie so genießen sollen. Aber Jesus weist uns da einen anderen Weg. Also, ihr wisst, eine gute Predigt besteht aus drei Punkten, eine außergewöhnliche Predigt aus fünf. Und meine Predigt heute wird fünf Punkte haben. Jesus ben Sirach, ein jüdischer Weisheitslehrer aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, dessen Schrift in griechischer Übersetzung in den sogenannten Apokryphen überliefert wird, sagte Folgendes. Zu rechter Zeit und im rechten Maße getrunken, erfreut der Wein Herz und Seele. Und es stimmt. Seit Menschengedenken steht der Wein für Festfreude und Frohsinn. Wenn der Alltag vorbei ist oder anlässlich eines Festes mal Pause macht und das Leben in einer höheren Tonart schwingen darf. Der Wein gehört ganz selbstverständlich zur Lebenswelt der Bibel. Meist wurde er als billiges Alltagsprodukt dem Trinkwasser beigemischt, um es zu desinfizieren und um den faden Geschmack von Brunnenwasser zu überdecken. Denn nicht immer hatte man lebendiges Wasser, so nannte man Wasser, das aus einer Quelle sprudelt und das man natürlich gerne ohne Wein vermischt getrunken hat. Aber es gab dann auch den guten Wein, der dann zu Festen unvermischt genossen wurde. Und wie gesagt, ich gehe jetzt gerne zwischen diese fünf Punkte mit euch durch. Ein erstes. In der Bibel gehört der Wein zu den Gütern, die uns die Schöpfung darreicht. Er steht für ein Dasein, das mehr ist als Mühe und Plage. Wein ist eine Gabe Gottes an den Menschen. In Joel heißt es, freut euch und seid fröhlich in eurem Gott, der euch herabsendet, Frühregen und Spätregen, dass die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben. Und Psalm 104 besingt die Fürsorge Gottes, den haben wir übrigens gesungen, den Psalm 104 in der Übersetzung, in der Nachdichtung. Psalm 104 besingt die Fürsorge Gottes für alle Geschöpfe und sagt dann speziell, Blick auf den Menschen über den Wein, dass er erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Ja. In der großen Friedensvision des Propheten Micha 4, 3 bis 5, wo die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln umschmieden, wird der Shalom, also der versöhnte Frieden, so beschrieben. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Also wir merken, wie präsent dieses Thema Wein in der Lebenswelt der Bibel ist. Und im Völkermahllied Jesaja 25, das Völkermahllied Jesaja 25 besingt eine kommende Zeit, wenn Gott alle Völker zu sich sammelt auf dem Berg Zion. Und da heißt es, der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl bereiten. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, das war damals der Inbegriff für gutes Essen, von Wein, darin keine Hefe ist. Von der Hefe haben wir auch gestern gehört, der Prozess aufhört, dann sinkt die Hefe ab. Aber wenn man sie mittrinkt, gibt's Kopfweh und es ist ein bisschen ekelig. Und von daher hat Gott für die Völker den Wein gesiebt, ohne dass eben die Maische drinnen bleibt. Und er wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Das ist also das Erste. In der Bibel gehört der Wein zu den Gütern, die uns die Schöpfung darreicht. Er steht für ein Dasein, das eben mehr ist als Mühe und Plage. Und jeder, der Mühe und Plage hat in seinem Leben und das auch immer wieder durchsteht, weiß, irgendwann braucht man dieses Aufatmen. Und gerade damit verbindet die biblische Welt eben den Wein. Ein zweites. Der Wein steht für die Mühe des Weinbauern und dafür, dass man es nie in der Hand hat, ob der Wein auch gerät und die ganze Mühe sich lohnt. Der Weinbau ist arbeitsintensiv. Wer gestern dabei war beim Weinseminar, wird das auch so jetzt besser wissen als vielleicht vorher. Der Saft aus den Wurzeln muss auf die werdenden Trauben gebündelt werden. Auch da, ich glaube, Grünernte heißt das, wenn man also Teile von den Reben rausschneidet, damit wirklich die ganze Kraft aus den Wurzeln sich in wenigen Trauben dann konzentriert. Das ist sehr arbeitsintensiv. Triebe, auf denen sich keine Fruchtansätze zeigen, werden entfernt. Gute Fruchtansätze auf wenige reduziert, wie wir gesagt haben. Sonst kriegt man zu viele mickrige Trauben, mit denen man nichts anfangen kann. Überschüssiges Blattwerk wird entfernt. Das Sonnenlicht muss die reifenden Trauben erreichen. Luft muss durch die ausgelichtete Pflanze streichen, um so den Pilzbefall vorzubeugen. Das war vor Jahrtausenden so und das ist auch heute noch so. Und offenbar war es so, auch damals schon, dass kein anderes landwirtschaftliches Produkt, auch Olivenbäume, so viel Pflege, so viel intensive Arbeit gebraucht haben wie der Wein. Und diese ganze Mühe kann sich lohnen oder nicht. Und ein schlechtes Beispiel dafür steht in Jesaja 5, 1 bis 7. Da klagt Gott durch den Mund des Propheten, mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm. Auch eine Kälte zum Pressen der Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte, aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. Habe ich irgendetwas vergessen, fragt Gott. Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht? Wir ahnen es, dieser Weinstock besingt die Bewohner Jerusalems und Judas, die nur Unrecht hervorgebracht haben. Und es ist für Gott ein Bild vergeblicher Mühe. Jesus, und davor haben wir ja vor einiger Zeit gesprochen, Jesus bringt ein hoffnungsvolles Gegenbild. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ein wunderbares Bild, aber doch auch da steckt die Arbeit direkt drinnen, in dem, wie Jesus erzählt. Mein Vater ist der Weinbauer, er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Damit will Jesus schon auch hindeuten, dass im Leben eines Christen manches dann wie diese Reinigung aussieht, diese Reduktion. Dass wir lernen, das vielleicht auch ein wenig anders einzuordnen, Lebenskrisen oder Einschränkungen, die uns auferlegt werden. Aber auch in der Bildrede Jesu hängt alles an einem seidenen Faden. Der Lohn der Mühe entscheidet sich daran, ob der Saftfluss nicht unterbrochen wird, dass der fruchtbringende Trieb fest und gesund am Rebstock verwachsen bleibt. Sonst ist der Winzer mit dem traurigen Anblick konfrontiert, dass der Trieb verwelkt und die Trauben verschrumpeln. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich, ohne diese feste Verbindung mit mir in der Tiefe, im Fluss des Lebens, der durch uns durchgeht, könnt ihr nichts erreichen. Das ist also die zweite Beobachtung zum Thema Wein. Der Wein steht für die Mühe des Weinbauers und dafür, dass man es nie in der Hand hat, ob der Wein auch gerät und die Mühe sich lohnt. Ich möchte nun zwei nachdenkliche Themen einstreuen, Punkt 3 und 4, wo es darum geht, dass die Bibel durchaus auch einen kritischen Blick auf das Thema Wein hat. Und auch das gehört zum Ganzen, wenn wir dieses Thema dann im letzten Punkt auch wieder im positiven Sinn mit Jesus verstehen lernen. Der eine kritische Aspekt ist, Wein kommt in der Bibel auch als Ausdruck von gedankenlosen und gewissenlosen Genuss vor, als Trunkenheit und auch als Bild für Gottes Gericht. Wer den Prophet Amos liest, 8. Jahrhundert vor Christus, der ist erstaunt, wie hochaktuell seine Sozialkritik ist, im Namen Gottes. Und er geißelt das Luxusleben der Oberschicht. In Kapitel 6 sagt ihr, ihr schlaft auf elfenbeingeschmückten Lagern und streckt euch auf euren Ruhebetten aus. Eigentlich steht ein Wort da, das man mit fleht übersetzen würde. Ihr fleht euch auf eure Ruhebetten. Ihr trinkt Wein aus Schalen und salbt euch mit dem besten Öl. Ihr erfindet Lieder, wie David es geschrieben hat, heißt dann. Ja, die Reichen sind ja auch gerne Künstler. Aber kümmert euch nicht um den Schaden der normalen Menschen. Und das macht alles schlecht. Da heißt es sogar, gepfändeten Wein von armen Leuten trinken sie dann während des Tages und denken an nichts anderes als an ihren Genuss. Immer wieder kommt das Motiv aus, dass die Reichen nicht arbeiten müssen und darum nicht am Abend nach getaner Arbeit den Wein genießen, sondern schon in der Früh beginnen mit dem Weingenuss. Etwas, was uns nachdenklich macht. drastisch ist, wie Amos in Kapitel 4 die verwöhnten Frauen aus der Oberschicht beschimpft. Haltet euch fest, hört, ihr fetten Bashan-Kühe, ihr Frauen auf dem Berg Samaria, ihr unterdrückt die Hilflosen, ihr missbraucht die Wehrlosen, ihr sagt zu euren Männern, bringt Wein her, wir wollen uns besaufen. Das gefällt Gott nicht. Und darum wird dieses Saufen dann auch zum Bild für Gottes Gericht. Psalm 68,5, du gabst uns einen Wein zu trinken, dass wir taumelten. So beginnt Gericht, so beginnt Unheil. Noch schärfer Psalm 75, der Herr hat einen Becher in der Hand mit starkem Wein voll eingeschenkt. Er schenkt daraus ein und die Frevel auf Erden müssen alle trinken und auch noch die Hefe schlürfen. Also da ist nicht wie bei dem Völkermahl die Hefe säuberlich ausgefiltert. Es ist eine erste kritische Ambivalenz, die wir nicht ausblenden. Wein kommt in der Bibel auch als Ausdruck von gedankenlosem und gewissenlosem Genuss, Luxus, als Trunkenheit und als Bild für Gottes Gericht vor. Und ein zweites. Im Weinkonsum kann man etwas suchen, das der beste Wein nicht geben kann, was nur Christus geben kann. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke, dass wir bei allem Genuss, den wir auch wieder bestätigen wollen, dann im fünften Teil, dass uns klar ist, wenn wir was Falsches suchen im Wein, kann es zur Sucht führen. Es gibt zu viele Geschichten, auch in meiner Erinnerung, von guten, fähigen, sympathischen Menschen, die in Lebenskrisen vom Genusstrinker zum Problemtrinker wurden oder zumindest in der Gefahr standen und sich dann doch aufgefangen haben. Wer was Falsches sucht im Wein, steht irgendwo auch in dieser Tendenz, dass es zu einer Sucht werden kann. Das Wort Sucht kommt zwar nicht von Suchen, sondern von Sichtum, aber deswegen gebe ich noch lange nicht diese schöne Eselsbrücke auf von Suchen und Sucht. Ja, das ist ein sehr wertvoller Teil von dem, was Jesus sagt. Im Kern ist das der Sinn aller Ich-Bin-Worte Jesu. Jesus nimmt darin den Lebenshunger und den Lebensdurst der Menschen auf, ihre Ängste, ihre Überforderung und ruft ihnen zu, ich bin es, was ihr eigentlich sucht. Du suchst Brot, das dich wirklich satt macht. Ich bin das wahre Brot. Du suchst Wasser, das deinen Durst in der Tiefe stillt. Ich allein gebe es, sagt Jesus. Ihr sucht Licht, damit ihr endlich sehen könnt, wohin alles führt und wo eigentlich dein Ziel ist und wo eigentlich dein Zuhause ist, dass die Dinge alle wieder klar werden und an ihren Platz kommen. Du suchst Licht. Ich bin das Licht der Welt. Du suchst einen Weg aus der Dunkelheit und Verirrung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ähnliches würde Jesus auch über den Wein sagen. Du suchst etwas wie einen guten Wein. Etwas, das dich aus dem Alltag heraushebt und deinem Leben Glanz und Leichtigkeit gibt. Du suchst etwas, was ein bisschen die Schmerzen der Enttäuschung, der Trauer stillt oder beruhigt. Ich bin dieser Wein, würde Jesus sagen. Wer mich sucht, gerät nicht in die, auf die Ebene, die zur Sucht, sich zur Sucht hinneigt. Dieser kritische Aspekt sagt also, und auch das wollen wir ganz ernst nehmen, im Weinkonsum kann man etwas suchen, das der beste Wein nicht geben kann, was nur Christus geben kann. Gerade in Lebenskrisen ist das sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Ruf Jesu im Ohr hat. Er will uns nichts vermiesen, er will uns beschenken, er will, dass wir genießende Menschen werden. Aber er sagt auch, wenn ihr etwas in der Tiefe eurer Existenz sucht, wo dieses nagende Defizit ist, dann kann ich die Antwort darauf sein und nicht etwas anderes. Wir kommen zum letzten Punkt. Jesus lebt vor, wie man genießen kann. Dankbar, maßvoll, nicht egoistisch, sondern im Miteinander, in Verantwortung füreinander. Jesus steht für ein fröhliches Genießen, das ihn bei den streng Religiösen in Verruf brachte. In Lukas 7 sagt er, als Johannes der Täufer gekommen ist, aß er kein Brot und trank keinen Wein. Ist eigentlich so die asketische Lebensweise, eine Steigerung der religiösen Ernsthaftigkeit. Aber der Johannes der Täufer hat es so ausgelebt, dass sogar die normalen Leute dachten, bei dem stimmt was nicht. Jesus sagt her, er ist von einem Dämon besessen. Und jetzt fährt Jesus fort im Blick auf sich selber. Als aber der Menschensohn gekommen ist, aß und trank er. Deshalb sagt er über ihn, seht nur, dieser Mensch ist ein Vielfraß und Säufer. Er ist befreundet mit Zolleinnehmern und Sündern. Also in ganz schlechter Gesellschaft. Und dann sitzt er noch zusammen und trinkt mit ihnen Wein und ist fröhlich, weil er ihnen von der Liebe Gottes und vom Reich Gottes erzählt, zu dem Gott auch unwürdige Menschen, die sich nicht mehr selber helfen können, die nicht mehr selber aus den Sackgassen ihres Lebens rauskommen, wie Gott mit ihnen genießen und wie Gott bei ihnen ist. Jesus steht also für so ein unbeschwertes, fröhliches Genießen, das man in seiner Zeit nicht und vielleicht auch in unserer Zeit nicht unbedingt mit einem wirklich durch und durch religiösen Menschen in Verbindung bringt. Aber er genießt immer im Angesicht Gottes, auch wenn er mit den Sündern beisammen ist und immer so, dass andere in Gemeinschaft mit einbezogen werden. Er genießt seinen Wohlstand nicht hinter hohen Mauern mit einer Wachanlage, das Wunder, sondern er genießt mit anderen, mit offenen Türen. Als Jesus kurz vor seinem Tod über sein Martyrium hinaus in die Zukunft des Gottesreiches blickte, sagte er, ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken, aber wenn mein Vater sein Reich vollendet hat, werde ich vom Neuen mit euch feiern und vom Gewächs des Weinstocks trinken. Gewächs des Weinstocks steht natürlich für Wein, aber vielleicht auch für einen guten gespritzten Traubensaft. Je nachdem, ich glaube, im Gottesreich darf man dann auswählen, was einem gefällt. Aber auf jeden Fall schönes, frohes, feierliches, festliches Beisammensein. Darum geht es. Das Wunder auf der Hochzeit zu Kana, wir haben es gelesen, nennt der Evangelist ein Zeichen für etwas Größeres hinter dem Sichtbaren. Als Jesus Wasser in Wein verwandelte, war das für ihn ein Fingerzeig darauf, dass durch ihn die Alltäglichkeit, die uns hinunterzieht, die uns auslaugt und müde macht, erhoben wird zu etwas, wo auch die Festlichkeit wieder ihren Platz hat. Der gute Wein, den er aus dem Waschwasser gemacht hat, der für das Reinigen der Füße da war, wenn die Gäste aus der Hitze des Alltags zum Fest gekommen sind. Etwas, im Leben, eine festliche Note im Leben, die im Neuen Testament stark mit dem Heiligen Geist verbunden wird, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir dieses Festliche beim Singen, beim Lobpreis in uns tragen, dieses lebendige Wasser, wie Jesus sagt, das uns eben beschwingt und uns immer wieder die Möglichkeit gibt, aus diesen niedergetretenen Normalität heraus durchzuatmen und froh zu werden. Lasst uns Menschen sein, die sich im Geist Jesu an den guten Dingen des Lebens erfreuen können. Das darf ein guter Wein sein, kann aber auch was anderes sein. Festlich sein, genießen können, dankbar, verantwortungsvoll, mit offenen Augen und einem weiten Herz für andere. Und wir hören es irgendwie indirekt heraus aus den Worten Jesu, dieses Genießen können, dieses normal Mensch sein und genießen können, auch als intensivst religiöser Mensch, öffnet ihm die Türen zu nicht religiösen Menschen. Wir kennen ja das, dass sozusagen normale Menschen, und das ist kein negativer Ausdruck, dass normale Menschen oft einen weiten Bogen um hochreligiöse Menschen machen. Aber bei Jesus war das anders und das hing auch mit seiner entspannten Genussfähigkeit zusammen. In der Seelsorge gibt es einen Spruch, der heißt, wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Und vielleicht ist es auch wichtig für uns als Christen, uns das auch immer wieder mal zu sagen. Das heißt nicht unverantwortlich genießen oder zu viel oder irgendwas anderes, aber doch letztendlich dieses gemeinsame Menschliche zur Geltung kommen lassen und feiern. Auf nette, angenehme Weise mit Menschen, wenn man offene Augen hat, wo man dann einander auch ein bisschen in die Höhe ziehen kann. Lasst uns also in Christus die Erfüllung unserer tiefsten Sehnsüchte finden und dann dürfen wir genießen. Ich schließe mit dem weisen und ausgewogenen Ratschläge des eingangs zitierten Weisheitslehrers Jesus ben Sirach. Wir finden diese Ratschläge in Kapitel 31. Ich lese nur ein paar Sätze daraus. Sei kein Held beim Wein, denn das hat schon viele ins Verderben gestürzt. Der Wein erquickt die Menschen, wenn man ihn mäßig trinkt. Was ist das Leben ohne Wein? Manche würden sagen, Wein brauche ich nicht. Aber was ist das Leben ohne diese festlichen Momente des Genießens? Denn er ist von Anfang an zur Freude geschaffen. Zu viel Wein bei Ärger und Streit macht die Seele bitter. Trunkenheit macht einen Narren gänzlich maßlos, bis er hinfällt und sich verletzt. Aber zu rechter Zeit und im rechten Maße getrunken, erfreut der Wein Herz und Seele. Ich denke, die Bibel hat tatsächlich ein recht ausgewogenes, schönes Bild von Wein. Mit den Problemseiten, aber auch mit dem, dass wir letztendlich Menschen sein können, die genießen und damit auch offen sind für Menschen, die außerhalb unseres Kreises stehen oder außerhalb des Glaubens stehen. Gott gebe uns diesen Sinn für das Genießen und auch für einen Schluck guten Wein. Und ich freue mich dann, wenn Ilse wieder einen guten Wein gefunden hat, dass ich nach dem Essen zum Genießen einen Schluck Wein trinken werde. Jesus spricht zu uns, du suchst Brot, das dich wirklich sättigt. Ich bin das Brot. Du suchst Wasser, das deinen Durst in der Tiefe deiner Seele stillt. Ich gebe es dir. Du suchst Licht, das du endlich siehst, wohin alles führt. Ich bin das Licht der Welt. Du suchst etwas wie einen guten Wein, etwas, das dich aus dem Alltag heraushebt und deinem Leben Glanz und Leichtigkeit gibt. Ich bin dieser Wein. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Es segne uns der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.